Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Gerechtigkeit und Versöhnung. Franziskus schreibt an Donald Trump. Hoffnung und Unsicherheit. Gaza im Waffenstillstand. Und eine Regierungschefin im Vatikanstaat. Franziskus kündigt in einer TV-Talkshow eine wichtige Personalie an. Herzlich willkommen zum Nachrichtenjournal von Radio Vatikan, heißt sie Anne Preckel. Franziskus hat in einem Telegramm an den neuen US-Präsidenten Donald Trump Gebete und Hoffnungen auf eine gerechtere Gesellschaft ausgedrückt. Kardinal Blaise Cupich kritisiert unterdessen Pläne zu einer Massendeportation von Migranten in den USA scharf.
Zur Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten hat Papst Franziskus ein Telegramm versendet, in dem er dem neuen Präsidenten seine herzliche Grüße übermittelt und ihm Weisheit, Kraft und Schutz für die Herausforderungen seines Amtes wünscht. Franziskus hebt hervor, dass die Vereinigten Staaten als Land der Chancen und des Willkommens eine Vorbildfunktion einnehmen könnten. Ich hoffe, dass das amerikanische Volk unter ihrer Führung gedeihen und sich stets für den Aufbau einer gerechteren Gesellschaft einsetzen wird, in der es keinen Platz für Hass, Diskriminierung oder Ausgrenzung gibt, schreibt der Papst wörtlich. Angesichts globaler Herausforderungen wie Kriegen und gesellschaftlichen Spaltungen ruft Franziskus zur Förderung von Frieden und Versöhnung auf. Er bittet um göttlichen Segen für Trump, dessen Familie und das US-amerikanische Volk. Während der Papst einen versöhnlichen Ton anschlug, sorgen Berichte über geplante Massendeportationen von Einwanderern ohne Papiere in den Vereinigten Staaten vielerorts für Besorgnis und scharfe Kritik. Laut Informationen des Wall Street Journal sollen die Maßnahmen bereits in der ersten Woche von Trumps Amtszeit beginnen, insbesondere in Städten, die als sogenannte Sanctuary Cities gelten. Diese Städte verweigern den Bundesbehörden die Unterstützung bei der Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen. Der Erzbischof von Chicago, Kardinal Blaise Cupich, zeigte sich ausgesprochen besorgt. Diese Berichte sind beunruhigend und zutiefst verletzend, erklärte er während eines Gottesdienstes in der Basilika unserer lieben Frau von Guadalupe, einem symbolträchtigen Ort, angesichts der aktuellen Migrationskrise an der mexikanischen Grenze. Der Kardinal prangerte die Pläne an, die nicht nur die Abschiebung von Menschen ohne gültige Papiere, sondern auch deren in den USA geborene Kinder umfassen könnten. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Nach einem Jahr voller Gewalt und Leid haben die Menschen in Gaza zum ersten Mal wieder aufatmen können. Der Beginn eines Waffenstillstands in diesen Stunden brachte Hoffnung. Dennoch herrscht Unsicherheit über die Zukunft.
Die Bilder aus Gaza erzählen Geschichten von Schmerz, Verlust und einem zarten Funken Hoffnung. Pater Gabriel Romanelli, Pfarrer der Kirche der Heiligen Familie in Gaza, schildert, was die Menschen in den Stunden nach Beginn des Waffenstillstands bewegt. Nach über einem Jahr wollen die Menschen das Meer sehen, in den Trümmern ihrer Häuser nach Erinnerungsstücken suchen und einen Neuanfang wagen, erklärte Romanelli gegenüber den Medien des Vatikans. Trotz der Feuerpause bleibt die Lage prekär. Während die israelischen Behörden den Zugang zum Meer weiterhin beschränken und die Rückkehr in bestimmte Gebiete aufgrund von Militärpräsenz nicht möglich ist, beginnen die Menschen dennoch Pläne zu schmieden. Fischer hoffen darauf, bald wieder ihrer Arbeit nachgehen zu können, während andere sich auf den Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser konzentrieren. Doch die Unsicherheit ist allgegenwärtig. Es gibt Hoffnung, aber die Menschen wissen, dass der Frieden fragil ist. So Romanelli. Die humanitäre Situation in Gaza bleibt kritisch. Laut den Vereinten Nationen benötigen über 2 Millionen Menschen dringend Hilfe. Durch die monatelangen Konflikte wurden weite Teile der Infrastruktur zerstört, darunter Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser. Der Mangel an Trinkwasser und medizinischer Versorgung verschärft die Notlage zusätzlich. Und die Sperrung des Mittelmeers für die Fischerei, eine wichtige Lebensgrundlage für viele Familien, erschwert den wirtschaftlichen Neustart. Hoffnung geben immerhin die zahlreichen humanitären Hilfsaktionen, die internationale Unterstützung in die Region bringen. So hat ein Schiff, das vom italienischen Hafen Monfalcone in Julisch-Venetien gestartet ist, Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung nach Gaza geschickt. Es ist unsere Verantwortung, den Menschen in ihrer Not beizustehen, betont Franco Agostinelli von der Misericordia d'Italia in einem Interview mit Radio Vatikan. Die Menschen in Gaza zeigen trotz der dramatischen Umstände eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Ein Foto, ein persönlicher Gegenstand oder der Blick auf das Meer. Vor allem vermeintlich kleine Dinge werden zu Symbolen der Hoffnung, an die sich jetzt viele klammern.
Claudia Kaminski für Radio Vatikan.
Papst Franziskus war am Sonntag erneut zu Gast in der populären italienischen Fernsehsendung Che Tempo Che Fa. Im Interview mit Moderator Fabio Fazio kündigte er an, dass die derzeitige Nummer 2 in der Vatikanverwaltung des Gouvernatorates, die Ordensfrau Raffaella Petrini, ab kommenden März an dessen Spitze stehen wird.
Diamo il benvenuto a sua santità Papa Francesco.
Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere aktuelle Themen wie der Waffenstillstand im Gaza-Konflikt, das Heilige Jahr und Nachrichten über geplante Massenabschiebungen von Migranten aus den USA besprochen. Franziskus hat in der gleichen Sendung bereits 2022 ein Interview gegeben, ein zweites folgte 2024. An diesem Sonntagabend war er erneut mit einem etwa einstündigen Interview vertreten, auch eine Gelegenheit, seine neue Autobiografie mit dem Titel Spera, Hoffe vorzustellen. Das von dem Journalisten Carlo Musso herausgegebene Werk wurde jüngst vom italienischen Verlag Mondadori veröffentlicht und darüber hinaus in zahlreichen Sprachen, darunter auch auf Deutsch, publiziert. Ein sehr delikates Buch, das aus vielen Geschichten bestehe, die ein Gefühl dafür vermitteln, wie ich bin, so der Papst wörtlich.
Il lavoro delle donne nelle curie è una cosa che è andata lentamente.
Mit der Erhebung von Schwester Raffaella Petrini an die Spitze einer wichtigen Vatikaneinrichtung hebt der Papst eine weitere Frau an die Spitze einer wichtigen Vatikaneinrichtung. Nach der jüngsten Ernennung von Schwester Simona Brambilla zur Präfektin des Dikasteriums für das geweihte Leben ist sie also nun die zweite Frau. Die Arbeit der Frauen in den Kurieneinrichtungen ist etwas, das sich langsam entwickelt hat und gut verstanden worden ist.
Adesso ne abbiamo tante.
Jetzt haben wir viele von ihnen. So kommentierte Franziskus in der Interviewsendung. Und bei der Aufzählung der Aufgaben, die im Vatikan weiblichen Persönlichkeiten anvertraut wurden, fügte er hinzu,
nel governatorato la vice governatrice.
Im Governatorat ist die Vize, die im März Präsidentin wird, eine Ordensfrau. Die Frauen wissen besser zu verwalten als wir.
Le donne sanno fare meglio di noi.
Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Papst Franziskus hat an diesem Montagvormittag die ökumenische Delegation aus Finnland empfangen, die traditionell zur Gebetswoche der Einheit der Christen nach Rom reist. Das katholische Kirchenoberhaupt betonte in seiner Ansprache die Bedeutung von Einheit, Hoffnung und Frieden, die Christen verschiedener Konfessionen miteinander verbinden.
Auch in diesem Jahr ist eine finnische Ökumene-Delegation aus lutherischen, katholischen und orthodoxen Vertretern zum Fest des heiligen Heinrich nach Rom gepilgert. Papst Franziskus begrüßte die Delegation, zu der auch Erzbischof Elias von Helsinki gehörte, das neue Oberhaupt der finnischen orthodoxen Kirche. Als Pilger der Hoffnung sind wir in diesem heiligen Jahr 2025 gemeinsam unterwegs, erklärte der Papst und hob den Wert der ökumenischen Begegnung hervor, die durch Gebet und Zeugnis zur Förderung der Einheit beitrage. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, zitierte Franziskus den Hebräerbrief und ermutigte die Anwesenden, in der Hoffnung auf Gott zu leben. Der heilige Heinrich, Schutzpatron Finnlands, sei eine Ikone dieser Hoffnung und zugleich ein Symbol der Einheit und des Friedens. Franziskus unterstrich die Bedeutung des Gebets um Frieden in einer Welt, die weithin von Konflikten und Spaltungen geprägt sei.
Dobbiamo pregare per la pace.
Wir müssen um den Frieden beten, unablässig. Auch ein besonderes Zeichen der doxologischen Ökumene hob der Papst hervor. Die musikalische Begleitung der finnischen Pilgerreise durch Chöre, darunter die Cappella Sancte Mariae. Wer singt, betet doppelt. lobte er die Sängerinnen und Sänger. Anschließend verglich Franziskus das Glaubensbekenntnis von Nicea, das alle christlichen Traditionen teilen, mit einer musikalischen Partitur. Diese Symphonie der Wahrheit ist Jesus Christus selbst, das Zentrum unseres Glaubens. Die menschgewordene Wahrheit in Christus sei Grundlage der Hoffnung, die nicht enttäusche, und Ausdruck der Liebe Gottes, die stärker sei als alle Ängste und Herausforderungen. Die Begegnung fand im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Christen statt, die jedes Jahr Gläubige und Kirchenvertreter weltweit zur Annäherung und Zusammenarbeit inspiriert. Für Radio Vatikan Christine Seuss.
Und nun weitere Nachrichten. Vatikan. Franziskus hat einen seiner schärfsten innerkirchlichen Kritiker zu einem Gespräch empfangen. Wie das Vatikanische Presseamt mitteilte, empfing er den deutschstämmigen Weihbischof in Astana, Athanasius Schneider, am Vormittag im Vatikan. Weitere Angaben machte der Vatikan zunächst nicht. Schneider gehört zu den konservativen Kritikern der moraltheologischen Öffnungen von Papst Franziskus. Er lehnt unter anderem die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Eucharistie und die kirchliche Segnung von homosexuellen Paaren ab. Deutschland. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ZDK hat zur Bundestagswahl einen umfassenden Forderungskatalog vorgelegt. Der Laiendachverband, der sich als Vertretung der katholischen Zivilgesellschaft versteht, plädiert unter anderem für einen leistungsfähigen Sozialstaat, eine humane Migrationspolitik, mehr Unterstützung für Familien, sozial gerechten Klimaschutz sowie eine verlässlich finanzierte Entwicklungszusammenarbeit. Im Abbau von Subventionen und in einer Steuerreform sieht das Gremium Instrumente, um haushaltspolitische Spielräume zu eröffnen. ZDK-Präsidentin Irmestetter-Karp sagte bei der Vorstellung am Montag, den unsachlichen Überbietungswettbewerb gegen Zugewanderte und Geflüchtete lehnen wir entschieden ab. Wir fordern eine vorausschauende Sozialpolitik für einen leistungsfähigen Sozialstaat, der allen Menschen Bildungschancen und Teilhabe eröffnet. Der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bertram Mayer, ist am Wochenende von seiner einwöchigen Reise aus Nigeria zurückgekehrt. Darüber berichtete er uns im Gespräch.
Nigeria ist von vielfältigen Konflikten geprägt, darunter die Gewalt durch Boko Haram, kriminelle Banden und Konflikten zwischen Fulani-Hirten und der christlichen Bauern. Welche Eindrücke haben Sie vor Ort gewonnen, insbesondere in den Regionen, die von Gewalt und Konflikten betroffen sind?
Es ist für mich die erste Reise, die ich nach Nigeria unternommen habe. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr kompliziertes Land. Ein ganz großes Land mit etwa 220 Millionen Einwohnern geschätzt. Auch ein Land mit vielen Bundesstaaten, auch mit Stämmen, Kulturen, Sprachen. Und da wundert es sich nicht, dass es immer wieder auch zu Spannungen kommt und zu Streit. Dass dies sich zum Teil radikalisiert, steht dann auf einem anderen Blatt. Aber insgesamt muss ich sagen, ich bin vom Reichtum dieses Landes, auch der Kultur, sehr überrascht und auch tief beeindruckt.
Auf Ihren Reisen sprechen Sie mit vielen Bischöfen und Vertreterinnen und Vertretern aus Kirche und Zivilgesellschaft. Was berichten die über die Situation?
Mit allen, denen ich gesprochen habe, ist, glaube ich, eines klar geworden, nämlich, dass es sich bei diesen auch konfliktiven Situationen nicht nur um religiöse Motive handelt, sondern dass es dabei um sehr komplexe Sachverhalte geht. Sie haben vorher Boko Haram genannt. Hier weiß man ganz genau, wo die Reise hingeht. Das ist eine radikalisierte Gruppe. Es geht um den Islamischen Staat. Es soll ein Kalifat aufgebaut werden. Hier ist es so, dass Religion instrumentalisiert wird. Boko Haram geht ja nicht nur gegen Christen vor, sondern auch gegen Muslime. Hier müssen wir sehr gut auch urteilen und sehr, sehr gut hinschauen. Aber insgesamt ist auch die Situation der Konflikte sehr diffizil. Wir haben die Spannung zwischen Bauern und Hirten. Wir haben auch immer wieder Entführungsfälle. Da kann ich sagen, geht es aber auch um Geschäft. Es geht um Geld, um Erpressung. Es gibt auch Spannung und Streit letztendlich zwischen verschiedenen Schichten in der Bevölkerung. Man muss bedenken, 20 Millionen Kinder können nicht zur Schule gehen. Wohin führt das in der Zukunft? Eine nicht gebildete Jugend, welche Perspektiven hat sie? All das sind Dinge, die ineinander verkettet sind. Und bei einem solchen Land dann auch in die Zukunft zu blicken, ist schwierig. Wir haben etwa 60% Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben ein Durchschnittsalter von 17,9 Jahren in der Bevölkerung, Tendenz sinkend. Also eine sehr junge Bevölkerung. Und hier, glaube ich, ist es ganz, ganz notwendig, dass man auch in Bildung investiert. Und auch hier haben wir gute Projekte sehen können.
Gab es auf Ihrer Reise ein bestimmtes Ereignis oder eine Begegnung, die Sie besonders berührt hat und die Sie mit uns teilen möchten?
Also zunächst mal bin ich vorsichtig beim Begriff der Verfolgung von Christen. Wir können hier weniger von einer systematischen Christenverfolgung sprechen. Davor würde ich auch warnen. Verfolgung ist ein Erstreckungsbegriff. Es kann beginnen mit Benachteiligung, mit Ausgrenzung. Und erst in der radikalen Form kann es zu einer wahren auch Verfolgung kommen. Leiblicher Schaden, der ihnen zugefügt wird. Aber ich kann sagen, ich habe auch sehr positive Zeichen gesehen. Ich habe in einigen Ortschaften auch gesehen, wie sich Menschen zusammentun, Muslime und Christen, sich an Tische setzen, weniger um zu verhandeln, als vielmehr den Dialog des Lebens zu wagen, eine pazifische Koexistenz der einzelnen Religionen wiederherzustellen und gemeinsam Dinge zu machen. Vor allem auch Sozialprojekte sind hier interessant. Ich bin auch tief bewegt von einigen Frauen, die hier mit dabei sind, die das Heft in die Hand nehmen, die auch die Stimme erheben, die auch sprechen. Also die auch das, was sie bewegt, ins Wort bringen. Natürlich, wir haben auch Gedenkstätten besucht, wo Attentate stattgefunden haben. Auch das geht tief unter die Haut. Und was mich am meisten bewegt hat, sind die 3 Tage, die ja außerhalb von Abuja waren, in Kaduna und in Jos. Und wir konnten hier schon uns frei bewegen, aber niemals ohne Begleitschutz. Es ist immer ein Jeep mitgefahren mit 4 oder 6 bewaffneten Militärs oder Soldaten, also Security Service. Damit muss man leben. Und das bereitet einem schon ein besonderes Gefühl, wenn man so etwas hautnah auch erleben muss. Aber insgesamt muss ich sagen, ist die Stimmungslage auch in der Kirche eine grundsätzlich positive. Was mich tief bewegt hat, war auch ein Besuch im Seminar in Jos. Und in Jos, da waren über 300 Seminaristen, natürlich ein regionales Seminar, nicht nur für diese Diözese. Und da durfte ich eine kleine Konferenz abhalten am Abend. Tief beeindruckt hat mich das. Diese Riesenzahl von Priesteramtskandidaten, davon können wir in Europa, wenigstens im Westen, nur träumen.
Damit endet dieses Nachrichtenjournal von Radio Vatikan. Anne Preckel war heute im Studio und bedankt sich recht herzlich fürs Zuhören. Weitere News, Berichte, Podcasts und auch Videos finden Sie bei uns im Internet www.radiovatikan.de. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.